Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Tina Hüttel. Schön, dass Sie zuhören.
The Bible is true.
Die Bibel ist wahr. Seine Gebote sagen uns, dass wir nicht töten sollen. Ich habe gebetet, dass Gott mir den düstersten und schlimmsten Ort zeigt, an dem ich sein Wort verkünden kann, sodass Christus die Menschen retten kann. Und er hat mich vor eine Abtreibungsklinik gestellt.
David Day ist Überzeugungstäter. Tag für Tag steht er vor einer der drei letzten Abtreibungskliniken in Alabama. Im Mai diesen Jahres jubelten Abtreibungsgegner, christliche Lobbyorganisationen und Kirchen. Auf ihren Druck hin hatte der Kongress im US-Bundesstaat Alabama eins der schärfsten Abtreibungsgesetze erlassen. Demnach sollten Abtreibungen fast vollständig verboten werden, selbst bei Vergewaltigungen und Inzest. Ärzte, die dennoch Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sollten mit bis zu 99 Jahren Gefängnis bestraft werden. Eine Kriegserklärung für Abtreibungsbefürworter.
Es ist ein Krieg gegen Frauen, ein Bürgerkrieg gegen Frauen. Und der hat hier im Süden angefangen.
In wenigen Tagen sollte das Gesetz in Kraft treten. Vergangene Woche aber erließ ein Bundesgericht in Montgomery eine einstweilige Verfügung und stoppte es vorerst. Liberale Aktivisten atmen auf, aber die religiöse Rechte verfolgt ihren radikal-konservativen Kurs in puncto Abtreibungen weiter, auch in anderen Bundesstaaten wie Georgia, Kentucky und Mississippi. Abtreibungen sind ein Kriegsschauplatz. Ob und wie die konservative Wende das Land auch in anderen gesellschaftlichen Grundsatzfragen spaltet, darüber wollen wir nun mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington sprechen. Herr Kössler, zunächst aktuell noch zum vorläufig gestoppten Abtreibungsgesetz in Alabama. Die Begründung des Gerichts lautete ja, das Gesetz widerspreche der Verfassung, weil es das Recht des Einzelnen verletze, Entscheidungen privat zu treffen, die zentral für die Würde seien. Die religiöse Rechte hat aber auch schon klar gemacht, das ist nicht mehr als der erste Schritt auf einer langen juristischen Reise. Was ist Ihre Einschätzung? Wie geht es da nun weiter?
Also die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Im Supreme Court mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh sind zwei ausgemacht konservative Richter von Donald Trump berufen. Hatte das Trump das Glück hatte, gleich zwei der insgesamt neun Richter am Supreme Court zu besetzen, hatte Gewichte im höchsten Gericht verschoben, aber noch nicht zu der radikalen konservativen Wende in der höchstrichterlichen Rechtsprechung geführt, die Trump sich erhofft hatte. Denn bisher hat John Roberts das verhindert. Das ist ein konservativer Richter auf republikanischem Ticket, der aber bei vielen wichtigen Abstimmungen mit den Liberalen gestimmt hat. Und er gilt als Garant dafür, dass der Druck der Abtreibungsgegner bisher ins Leere lief, über möglichst radikale Gesetze auf der Ebene der Bundesstaaten den Druck auf den Supreme Court zu erhöhen, damit der Supreme Court sich wieder der Abtreibungsgesetzgebung annimmt und dieses berühmte bahnbrechende Abtreibungsgesetz von 1974, das man Roe versus Wade genannt hat, abzuschaffen. Solange John Roberts seinen Posten als lebenslang gewählter Richter ausfüllen kann, solange wird er als Zügellein an der Waage vermutlich verhindern, dass das Abtreibungsrecht erneut verhandelt wird. Aber die Mehrheitsverhältnisse können sich viel schneller verändern, als man denkt. Es gibt eine Richterin, Ruth Bader Ginsburg, eine liberale Richterin, die ist weit in den 80ern, sie ist krank und die Befürchtung ist, dass Donald Trump möglicherweise einen dritten Richterposten besetzen kann. Und dann wäre die konservative Wende definitiv vollzogen. Insgesamt, Frau Hüttel, hat Donald Trump bereits 180 Bundesrichterposten besetzen können. Natürlich nach politischen Kriterien. Und weil das Posten auf Lebenszeit sind, wird das die Rechtsprechung in den USA auf Jahrzehnte verändern.
Sie haben gerade schon die konservative Wende angesprochen. Wie äußert die sich noch? Also wenn wir jetzt mal von dem Hauptschlachtfeld Abtreibung absehen.
Ja, die Rechtsprechung ist dafür ja nur ein Beispiel. Stephen Bannon, Trumps programmatischer Dunkelmann, an den wir uns erinnern, der des Weißen Hauses verwiesen wurde. Stephen Bannon hat die Programmatik vorgegeben. Er hat von der Deconstruction of the Administrative State gesprochen, von der Zerschlagung des Verwaltungsstaates. Und sie wird von Donald Trump in der Tat konsequent vorangetrieben. Es gibt hier einen Umweltminister, der das Umweltministerium abschaffen will. Es gibt eine Erziehungsministerin, die das staatliche Schulsystem abschaffen möchte. Es gibt einen Energieminister, der Kohlelobbyist ist und der den Klimawandel für einen Propagandatrick der Chinesen zum Schaden der USA hält. Das Homeland Security Department, das Heimatschutzministerium, Innenministerium. Da sind ein Viertel der Posten überhaupt nicht besetzt. Es sind Schlüsselpositionen, auch im State Department, überhaupt nicht besetzt, sodass viele Ministerien überhaupt nicht mehr richtig arbeitsfähig sind. Weshalb viele der These nachhängen, dass Donald Trump Strukturen schaffen wolle, die es ihm erlauben, einfach durchzuregieren, gewissermaßen wie in einem autokratischen Staat.
Autokratisch und rechtskonservativ durchzuregieren, ist das jetzt eine Entwicklung erst seit Trump oder haben wir das eigentlich auch schon vor Trump in den USA beobachten können und vielleicht auch weggeguckt?
Also die Republikaner haben die konservative Wende schon lange betrieben. Man denke an George Bush und seinen Krieg gegen den Irak. Man denke an die Tea Party, die auch zutiefst religiös motiviert war. Donald Trump ist also nicht der Auslöser oder die Ursache für diese konservative Wende, sondern er ist ein Symptom. Aber die Republikaner sind im Laufe der Jahre immer radikaler geworden. Und das scheint gewissermaßen eine Automatik zu sein, die dem Zwei-Parteien-System zu eigen ist. Dieses Zwei-Parteien-System ist eben nicht auf Ausgleich und Kompromiss ausgerichtet, sondern auf eine immer schärfere Polarisierung zwischen den Parteien. Das ist ja auch beim Brexit in Großbritannien zu beobachten, weshalb man von einem doppelten Ende der angelsächsischen Demokratie spricht. Aber die Gräben der Abneigung hier, die Gräben des Hasses zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen demokratischen Wählern und republikanischen Wählern, sie sind noch viel tiefer geworden und die Situation hat sich zugespitzt. Die Republikaner sind unter Donald Trump zur Trump-Partei geworden. Sie haben alle Gewissheiten und alle politischen Prinzipien über Bord geworfen, diese traditionelle große GOP geprägt haben. Bündnistreue, Freihandel, Multilateralismus, Vertragstreue. Weshalb Max Boot, ein ehemals republikanischer Kolumnist, geschrieben hat, das republikanische Haus muss vermutlich bis auf die Grundfesten niederbrennen, ehe es das Trump-Erbe abgestreift hat.
Wir haben also einerseits, um es festzuhalten, diese Polarisierung, die sich verschärft zwischen Demokraten und Republikanern. Aber zoomen wir doch nochmal in die Republikanische Partei rein. Sie haben die zwar jetzt als ein relativ homogenes Feld dargestellt, aber ganz so ist es ja nicht. Es gibt so, wie ich gelesen habe, drei Gruppen. Also die wirklich überzeugten, treuen Trumpisten, die jetzt auch siehe Ukraine-Affäre eine Anhörung stürmen, eine Ausschussanhörung. Dann gibt es aber auch im Mittelfeld durchaus welche, die noch ein bisschen wankelmütig sind und auch ein kleines Grüppchen, wo ich jetzt mal sage, moderate Republikaner. Sehen Sie das auch so?
Nee, das sehe ich nicht so. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich sehe das nicht so. Ich halte diese Unterscheidung für ein bisschen bemüht. Die Republikanische Partei ist eine Trump-Partei geworden. Die Tea Party zum Beispiel ist Geschichte. Sie ist innerhalb der Republikanischen Partei aufgegangen. Es sind immer radikalere Kräfte am Werk, die einen Deep State am Werk sehen, der von Obama etabliert wurde und alles daran setzt, Donald Trump zu schaden. Das sind Kräfte, die Verschwörungstheorien nachhängen. Und die Rolle der Republikanischen Partei ist unter Donald Trump komplett umdefiniert worden. Die Republikaner sind nicht mehr an der Seite der Demokraten im Kongress, das Kontrollorgan der Exekutive, wie die Verfassung das eigentlich vorsieht, sondern sie sind die Partei Donald Trumps. Ihre Loyalität gehört nicht mehr der Verfassung, sondern sie sind treue Gefolgsleute des Präsidenten und das wird lange so lange sein, wie man mit Donald Trump noch Wahlen gewinnen kann. Sollte der individuelle Wahlerfolg der Senatoren und Abgeordneten einmal wegen Donald Trump gefährdet sein, dann wird es deutlichere Absetzbewegungen geben. Es ist wahr, es fühlen sich etliche Republikaner unwohl mit diesem radikalen Kurs, wenn man zum Beispiel an den Senator Lindsey Graham denkt, der diese Syrien-Politik des Präsidenten und seinen abrupten plötzlichen Abzug der Truppen aus Syrien heftigst kritisiert hat. Oder wenn man an Mitt Romney denkt, der aber als Trump-Kritiker ganz einsam und allein auf weiter Flur steht. Das Gros der Republikanischen Partei ist absolut Trump-hörig.
Gehen Sie auch so weit, wie das kürzlich Nobelpreisträger Paul Krugman in einem Essay in der New York Times geschrieben hat? Das ist inzwischen eine antidemokratische Partei.
Es ist in vielen Punkten eine antidemokratische Partei und Paul Krugman hat absolut recht, wenn er die Verfechter der These von den Zentristen als Naivlinge bezeichnet. Es gibt die Zentristen nicht mehr in der Republikanischen Partei, die bereit wären, mit den Demokraten Kompromisse zu schließen und zusammenzuarbeiten. Etwas Ähnliches ist ja auch bei uns passiert. Nach der Wahl Donald Trumps haben viele die Ansicht geäußert, bei uns zu Hause in Deutschland, er werde sich schon irgendwie einfangen lassen von dem starken System der Checks and Balances, es werde sich abschleifen, gewissermaßen wie ein Kiesel im Mainstream. Nein, Donald Trump ist der geblieben, der er war und er hat alles umgesetzt, was er angedroht und was keiner ihm zugetraut hatte. Und wenn das politische System jetzt nicht aufwacht, dann wird es Donald Trump zur Strecke bringen. Man muss sich ja fragen, woraus diese Kräfte, die da immer radikaler werden, eigentlich gespeist werden. Und ich glaube, man versteht die ganze Trump-Bewegung nicht, wenn man nicht die demografische Entwicklung im Hinterkopf hat. Im Jahr 2040 werden die Minderheiten in den Vereinigten Staaten in der Mehrheit sein. Die Weißen werden ihren Mehrheitsstatus verlieren. Und das macht die Donald-Trump-Bewegung zu einer ausgeprägt rassistischen Bewegung. Donald Trump bedient die rassistischen Reflexe der weißen Mittelschicht, die ihre Privilegien in Gefahr sieht. Und das ist die eigentliche Energie, die hinter dieser Trump-Bewegung steckt.
Herr Kössler, ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung, auch wenn sie nicht sehr ermunternd war. Und alles Gute nach Washington. Auch wenn ein Gericht in Alabama das scharfe Abtreibungsgesetz kurz vor Inkrafttreten vorerst gestoppt hat, wie fanatisch Abtreibungsgegner in Alabama gegen Frauen vorgehen, die einen solchen persönlichen Schritt vornehmen lassen wollen, berichtet nun unsere Korrespondentin Martina Butler aus Montgomery.
Ein Flachbau, Backstein, South Perry Street, Montgomery, Alabama. Reproductive Health Services steht auf dem Schild. Davor ein mannhoher Zaun, der mit Plastikplane zugehangen ist, sodass man den Eingang nicht von der Straße sehen kann. Dies ist eine der drei Abtreibungskliniken in Alabama. Heute ist Procedure Day, der Tag in der Woche, an dem hier Abtreibungen vorgenommen werden. Müde und abgekämpft sehen die Frauen aus, die an diesem Morgen die Klinik verlassen. Ihr Blick meist leer. Wenn sie aus der Tür kommen, läuft eilig eine Freiwillige in einer Regenbogenweste mit einem großen, aufgespannten Schirm zu den Frauen. Sie begleiten die Frauen, reden mit ihnen und schirmen sie im wahrsten Sinne des Wortes ab. Denn regelmäßig stehen direkt an der Grundstücksgrenze die Abtreibungsgegner und rufen den Frauen ihre Weltsicht zu.
Ma'am, death has come to your house today. Turn from your sins and put your faith in Christ.
Der Tod sei heute in ihr Haus gekommen, gibt David Day, ein Mit-50er, selbsternannter Missionar mit Stoppelbart und Brille, den Frauen zum Abschied mit auf den Weg. Einige der Frauen sind Stunden gefahren, um hierher zu kommen. Vor 2 Jahren ist Sam in dieser Klinik gewesen. Die 25-Jährige mit dem sympathischen Lächeln, die Haare zu einem Zopf zurückgebunden, erinnert sich an den Morgen, an dem sie hierher kam für ihre Abtreibung. Sie wird nie vergessen, dass es der letzte Tag im März war, sagt Sam.
It was the day of the procedure. I got there before 6, I got a slot, and we all changed into surgical gowns, and it was really cold.
Der Tag des Eingriffs. Ich bin morgens schon vor 6 angekommen, habe einen Slot bekommen. Wir haben OP-Kleider angezogen und mir war kalt. Mir war noch nie so kalt in meinem ganzen Leben. Dann hatte ich meinen Eingriff. Sowas habe ich noch nie erlebt.
I've never experienced anything like that.
Die junge schwarze Frau hat sich für eine Abtreibung entschieden, nachdem sie von einem Kollegen vergewaltigt worden ist.
Er hat mich vergewaltigt. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe geblutet. Ich fühlte mich verletzt, traurig. Fassen konnte ich das Ganze nicht, aber mein Körper hat es gespürt. Ich habe 3 Tage zu Hause gesessen, habe mich nicht umgezogen, nichts gemacht. Ich war nur noch eine Hülle meiner selbst. Ich wollte bloß nicht komplett auseinanderbrechen in dem Moment.
In Alabama kann ein Vergewaltiger das Sorgerecht für ein von ihm gezeugtes Kind beantragen. Sam hatte Angst davor. Die 25-Jährige hatte Angst um ihr Leben, ihren Ruf und ihre Karriere. Schließlich war sie gerade mit einem großen Berg Schulden von der Uni gekommen, stand ganz am Anfang ihres Berufslebens. Sie erzählte niemandem von ihrer Schwangerschaft. Schließlich weiß sie, wie die Menschen um sie herum ticken. In der Welt, aus der Sam kam, ist Abtreibung ein No-Go.
Abortion is not an option.
Abtreibung ist keine Option. Wenn man schwanger war, war klar, das war's für mich. So war das an meiner Highschool.
It was for my high school.
Auch Sam rufen die Abtreibungsgegner Bibelverse entgegen, beschimpfen sie als Mörderin, als sie die Klinik verlässt. David Day steht jeden Tag hier. Er wird von seiner Kirche dafür bezahlt. Und dass Frauen wie Sam ihre Schwangerschaft beenden, dafür hat er absolut kein Verständnis.
There's really no situation. Because a child is a child. If a woman's pregnant,
es gibt keinen Grund, ein Kind nicht zu bekommen. Wenn eine Frau schwanger ist, ist das kein Zufall. Gott hat ihren Schoß geöffnet. Menschen werden nicht schwanger, nur weil sie Sex haben. Die haben oft Sex und werden nicht schwanger. Sie sind schwanger, weil Gott ihren Mutterleib geöffnet
hat.
Ein neues Gesetz in Alabama, das im Mai verabschiedet wurde, sieht vor, dass ein Schwangerschaftsabbruch auch bei Vergewaltigung und Inzest nicht mehr zulässig sein soll. Nur wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, soll es legal sein, eine Schwangerschaft zu beenden. In den letzten Monaten haben auch andere Bundesstaaten wie Georgia, Kentucky oder Mississippi harsche Abtreibungsgesetze verabschiedet. Dort gibt es jetzt die sogenannte Heartbeat Bill, ein Gesetz, das festlegt, dass Frauen keine Abtreibung mehr vornehmen lassen dürfen, wenn ein Herzschlag nachweisbar ist. In der Regel ist das nach etwa 6 Wochen der Fall. Die meisten Frauen wissen dann noch nicht mal, dass sie schwanger sind. Allein in die Abtreibungsklinik in Montgomery, Alabama, kommen jede Woche 35 bis 40 Frauen. So ziemlich jede Woche ist auch mindestens ein Vergewaltigungsopfer wie Sam darunter. Aber auch für sie kennt David Day keine Gnade.
Well, that's still not a reason to kill a baby. That child is still a gift. That child is fearfully and wonderfully made, designed by God.
Vergewaltigung und Inzest sind auch kein Grund, ein Baby zu töten. Dieses Kind ist immer noch ein Geschenk und wundervoll von Gott gemacht, auch wenn Vergewaltigung und Inzest grauenvoll sind und die Täter hart bestraft werden sollen. Das Baby zu töten wird die Frau nicht vergessen lassen, was ihr Schlimmes widerfahren
ist.
David Day steht heute allein vor der Klinik und protestiert. Normalerweise werden jeden Freitag hier in Montgomery die Eingriffe vorgenommen. Diese Woche ist das anders. Es ist Donnerstag und David Day wurde davon überrascht. Er steht deshalb allein vor der Klinik, um lauthals rauszuschreien, was er für eine Sünde hält.
You know, God will be my judge and yours too. And God loves assholes.
He just says that you know them by the fruit.
Auf der anderen Seite der Einfahrt sitzt auf einem Klappstuhl Janet. David und sie beharken sich immer wieder, liefern sich über die 3-4 Meter Entfernung Wortgefechte über die richtige Interpretation der Bibel. Janet ist ehemalige Uniprofessorin. Jetzt ist die Frau mit der grauen Perücke in Rente. Als der Kongress in Alabama das strengste Abtreibungsgesetz in den USA verabschiedet und die Gouverneurin es unterschrieben hat, war für Janet klar, sie muss auf die Straße. Die Frau mit dem großen silbernen Kreuz an einer Kette sitzt seit Mai vor der Abtreibungsklinik. Sie winkt den Autofahrern zu, hält ein Plakat vor sich, auf dem steht: Unsere Seelen, unsere Körper, unsere Entscheidung, unser Recht. Sie will zeigen, dass Christentum auch etwas anderes sein kann als das, was ihr Gegenüber David laut rausruft.
And then I heard David ranting.
Ich habe David zetern gehört. Er verurteilt Menschen anhand seiner Bibelinterpretation. Es macht mich wütend. Die Botschaft des Kreuzes ist Liebe, Vergebung und Gnade.
The message of the cross is love and forgiveness and mercy.
Dass heute Eingriffe in der Klinik vorgenommen werden und sie nur David gegenübersteht, ist ungewöhnlich, erzählt Janet.
Freitags sind hier normalerweise ein paar Leute, die Sachen rufen. 3-4 Katholiken auf Knien auf dem Fußweg, die den Rosenkranz beten. Ein Gebetskreis mit rund 20 Leuten auf der anderen Straßenseite. Und da drüben steht sonst ein Truck, der sich Räder des Lebens nennt. Sie tun so, als wenn sie der Check-in für die Klinik seien. Die wollen die Frauen in den Truck bekommen. Da machen sie Ultraschallbilder, zeigen Bilder von Föten und versuchen, die Frauen einer Gehirnwäsche zu unterziehen.
David Day macht regelmäßig Fotos von den Frauen, die in die Klinik gehen. Er steht nur gut 2 Meter von ihnen entfernt. Er filmt ihre Autos und die Kennzeichen auf dem Parkplatz. Diese Bilder veröffentlichte er auf seinen Online-Accounts. Carrie Crow, die Direktorin des Powerhouses, einer Organisation von Abtreibungsbefürwortern, kennt die Reaktion der Frauen.
Viele haben Angst und sind total geschockt. Manche glauben, dass unsere ehrenamtlichen Begleiter auch Teil der Gegner sind. Die sehen so viele auf der Straße und wissen nicht, was auf unserem Grundstück los ist. Die reimen sich das dann zusammen.
Die ehrenamtlichen Begleiter tragen Westen in Regenbogenfarben. Auf dem Rücken steht in großen Buchstaben Clinic Escort. Sie spannen große Schirme auf, um den Blick auf die Frauen, die in die Klinik gehen oder rauskommen, zu versperren. Auf der Terrasse des Powerhouses, einem verfallenden Gebäude, das direkt an den Parkplatz der Klinik grenzt, sitzen die Freiwilligen und warten auf ihren Einsatz. Rund um die Terrasse sind Tarndecken wie vom Militär aufgehängt, damit man nicht reinsehen kann. Ein Paravent versperrt den Blick von der Straße auf den Eingang. Darauf steht in Kreide beispielsweise geschrieben: Ihr habt nichts Falsches gemacht. Macht, was ihr machen müsst, um sicher, gesund und glücklich zu sein. Etwas mehr als 100 Kilometer nördlich in Birmingham sitzt Joe Godfrey in einem Besprechungsraum seiner christlichen Lobbyorganisation LCAP. Sie verstehen sich als moralischer Kompass ihrer Mitgliedskirchen, machen Lobbyarbeit. Und das neue, scharfe Abtreibungsrecht in Alabama haben sie auf den Weg gebracht. Als es eine Mehrheit bekommen hat, waren die konservativen Christen begeistert.
Oh, we were thrilled.
Sie kämpfen schon seit Jahren, Jahrzehnten dafür, dass Abtreibung nicht mehr legal machbar ist in Alabama. Seit langem hoffen und beten sie dafür, die geltende Gesetzgebung auf Bundesebene zu kippen. Dabei geht es ihnen vor allem um ein Urteil aus dem Jahre 1973, Roe v. Wade. Diese Grundsatzentscheidung legt fest, dass eine Frau eine Schwangerschaft abbrechen kann, bis der Fötus lebensfähig ist. Und genau das ist der Hebel, an dem das Gesetz aus Alabama ansetzt. Denn es wurde mit dem Ziel formuliert, dass es vor Gericht landet und letztlich vor dem obersten Gerichtshof landet, erklärt Godfrey.
For the court is now sitting. God save the United States and this honorable court.
And so the goal of the bill is to establish the personhood of that baby in the womb.
Das Ziel des Gesetzes ist es, das Menschsein eines Babys im Bauch zu definieren. Da so viele frühgeborene Babys inzwischen überleben und wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben, wollen wir nun das Menschsein von Anfang an festschreiben.
Denn dann würde der Fötus von Anfang an als Person gelten, als Leben. Und dann würde die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade gekippt. Das ist der Traum, das große Ziel der Abtreibungsgegner wie Joe Godfrey. Der weiße Mann mit der runden Hornbrille und dem großen Ring an seinem Finger sieht mit seinen Mitstreitern den richtigen Zeitpunkt gekommen, um an der mehr als 40 Jahre bestehenden Regelung zu rütteln. Denn Donald Trump hat zwei konservative Richter an den Supreme Court gebracht.
Yes and yes, both Gorsuch and Kavanaugh, and the feeling that if there is another appointment made.
Gorsuch und Kavanaugh, auf die zählen wir. Und einige der anderen Richter werden auch älter und man weiß nicht, wie lange die noch bleiben. Sollte Trump noch einen Posten besetzen können, wäre das noch einer mehr, um Roe v. Wade zu kippen.
Der Baptist hat selbst adoptiert. Er bewirbt das als gute Alternative zu Abtreibungen. Godfrey ist auf einem Kreuzzug. Er steht zwar selten vor Kliniken, aber er setzt in der Politik an, in seinem Kampf für das ungeborene Leben.
The fact is that we believe that life is that human beings are created in the image of God.
Wir glauben, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Leben ist wertvoll für Gott. Ebenbild Gottes zu sein heißt, dass das Leben heilig ist.
Is extremely serious business.
Travis, der einzige Mann, der seit 4 Jahren als Ehrenamtlicher für das Powerhouse arbeitet, hat darauf eine klare Antwort.
Ich habe 3 Worte dafür. Weiße, männliche Überlegenheit.
Travis ist Veteran. Er ist schwarz und seine Schwester wurde Opfer sexuellen Missbrauchs. In Alabama kamen die 25 Ja-Stimmen zu dem neuen Abtreibungsgesetz ausschließlich von weißen Männern. Travis, der Mann mit den raspelkurzen Haaren, der schwarz umrandeten Brille und der Regenbogenweste, würde Ihnen gern einen Rat geben.
Ich würde sagen, hört auf die Experten in dieser Sache. Und das sind Menschen mit einem Uterus. Echte Männer müssen da mehr tun und Frauen stärker machen.
In den USA hat jede 4. Frau unter 45 eine Abtreibung. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist auf dem niedrigsten Stand, der je gezählt wurde. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Bundesstaaten in den USA schärfere Abtreibungsgesetze verabschiedet. Dass die noch nicht in Kraft sind, liegt auch daran, dass dagegen geklagt wird. Einer der Hauptklageführer ist die ACLU, ein Non-Profit, das für Bürgerrechte in den USA kämpft. Auch in Alabama haben sie geklagt. In Montgomery ist ihr Büro schräg über die Straße der Abtreibungsklinik. Randall Marshall ist Direktor der ACLU Alabama und er ist überzeugt, dass der immer wieder neue Versuch, das Abtreibungsrecht zu verschärfen in Alabama, auch damit zu tun hat, dass es so viele andere ungelöste Probleme gibt. Das Gefängnissystem müsste reformiert werden, die Infrastruktur ist marode, das Bildungssystem ist schlecht, auf dem Land gibt es kaum Gesundheitsversorgung. Alabama ist einer der ärmsten Bundesstaaten in den USA. Gut ein Viertel der Kinder leben in Armut. 2017 haben gut 6.700 Frauen aus Alabama ihre Schwangerschaft abgebrochen. Rund 2 Drittel von ihnen waren schwarze Frauen.
Es war nie ein Problem für jemanden, der Geld hat, eine Abtreibung zu haben. Die können sich ins Flugzeug setzen und woanders eine sichere Abtreibung bekommen.
Diejenigen, die jetzt in Montgomery in die Klinik kommen, um ihre Schwangerschaft zu beenden, haben ganz unterschiedliche Gründe. Viele sind schwarz und haben kein Geld. Einige haben schon Kinder und können es sich nicht leisten, noch weitere zu haben. Andere sind wie Sam Opfer von Vergewaltigungen und manche wollen erstmal ihre Ausbildung zu Ende bringen. Sam bereut ihren Schwangerschaftsabbruch auch 2 Jahre später nicht. Wenn das strenge Abtreibungsgesetz in Alabama damals in Kraft gewesen wäre, hätte es für sie kaum eine Alternative gegeben.
I firmly believe that I would have done one of two things.
Ich bin überzeugt, dass ich entweder die Schwangerschaft selbst beendet hätte, auch wenn es lebensgefährlich gewesen wäre und ich hätte dabei sterben können. Oder ich hätte mir das Leben genommen, weil ich mit dem Trauma nicht umgehen könnte, das Kind meines Vergewaltigers auf die Welt zu bringen.
Für Frauen wie Sam wird das Powerhouse immer da sein, ganz gleich, was die Rechtslage ist.
Das war Martina Butler über den Abtreibungskrieg in Alabama. Ich verabschiede mich, das war die Weltzeit. Mein Name ist Tina Hüttel und wenn Sie eine Idee für uns haben, für ein Auslandsthema, das Ihnen am Herzen liegt, das zu kurz kam in diesem Jahr oder worüber Sie gerne mehr erfahren wollen, schreiben Sie uns doch bitte Ihre Vorschläge an weltzeit@deutschlandradio.de. Wir werten alles aus und vor Weihnachten hören Sie dann Ihre Wunschweltzeit. Tschüss und bis bald.